Im Wald fallen Schüsse. Erst einer, dann zwei, dann noch ein dritter. Rauch steigt plötzlich auf. Jemand hat versucht, den Körper der jungen Frau anzuzünden. Doch wer ist die Tote aus dem Lainzer Tiergarten? Und warum ist in dem Fall nichts so, wie es scheint? Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Und im Hintergrund hört ihr mal wieder meine Katze Caramello schreien, aber den kann ich leider auch nicht abstellen. Egal, unser Hörerinnen- und Hörertreffen in St. Pölten rückt näher und für alle, die jetzt spontan noch mitkommen wollen, es tut mir so leid, wir sind restlos ausgebucht. Als ganz, ganz schwachen Trost kann ich euch nur anbieten, dass ich euch auf die Warteliste setze und ihr zum Zug kommt, wenn jemand ausfällt. Und ich, Depp, habe anfangs nicht einmal geglaubt, dass wir überhaupt genügend Teilnehmer für eine Runde zusammenbekommen. Tja, so kann man sich täuschen. Außerdem beginne ich langsam ein anderes Problem zu verstehen, von dem manche Podcasterinnen und Podcaster berichten. Es wird zunehmend schwieriger, den Überblick über die Kommunikationskanäle zu behalten. Besonders entschuldigen möchte ich mich beim Walter, der mir schon vor Wochen eine Manöverkritik geschickt hat. In Episode 8, da ging es um die Herzlfresser, um diese Räuberbande in der Steiermark, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Da nenne ich den Kaiser dreimal Franz II., obwohl der ja nach dem Ende des Heiligen Römischen Reichs als Kaiser Franz I. amtsführte. Ja, das weiß man doch. Und dann habe ich noch ein Feedback von der Daniele, die ist nämlich Expertin, was die Kärntner Küche betrifft. In der Folge über Eva Verschauner habe ich behauptet, dass nicht genau bekannt ist, welche Nudeln sie da vergiftet haben soll. Tja, das stimmt halt nur nicht, wie mir Daniele erklärt. Es handelt sich nämlich um das Kärntner Nationalgericht Karsnudeln, die man als Österreicher doch schon mal gegessen haben sollte. Ja, also das kann ich bestätigen, die habe ich fix schon mal gegessen. Die Daniele schreibt mir auch noch, dass man früher als Kärntnerin erst heiraten durfte, wenn man die Karsnudeln grändeln konnte, also wenn man sie händisch verschließen konnte, nachdem sie mit dem Topfengemisch gefüllt waren. Ja, also ich verwende dafür so ein Klappgerät, das ist aus Plastik, da kann man die Nudeln reintun und dann zusammenfalten und dann hält das. Ja, und damit habe ich mich jetzt wohl endgültig aus dem Kärntner Heiratsmarkt ausgeschlossen. Sorry, liebe Kärntnerinnen, mit dieser Enttäuschung müsst ihr leider jetzt leben. Überhaupt keine Enttäuschung ist hoffentlich unser heutiger Fall. Ach, meine Überleitungen werden von Mal zu Mal besser. Ich muss mich mal kurz selber loben, Moment. Geht schon wieder. Überhaupt keine Enttäuschung ist hoffentlich unser heutiger Fall, denn der gehört zu einem der bekanntesten in der österreichischen Kriminalgeschichte. Der spielt in Wien und in Italien und in Ungarn und in Deutschland und ein bisschen in London. Ja, wir sind heute international unterwegs, so wie unsere Protagonistin des heutigen Falls. Denn die Kitty, die ist wirklich überall daheim und hat in jeder Hand gleich ein paar Liebhaber. Bis sie ermordet wird und eine der aufwendigsten Ermittlungen beginnt, die in Österreich je durchgeführt wurden. Denn Kitty ist die Tote im Lainzer Tiergarten. Ein heißer Tag im Tiergarten. Es ist unbockbar heiß in Wien. Es ist der 17. Juli 1928 und damals waren die Thermometer noch mit Quecksilber gefüllt. Die zeigten Temperaturen weit jenseits der 30 Grad. Wer konnte, der ging zum internationalen Sängerfest. Für damalige Verhältnisse unglaubliche 45.000 Sängerinnen und Sänger waren in die Stadt gekommen und kampierten nun im Murschelbrater. Naja, da konnte man nicht nur Live-Musik lauschen, sondern sich eben auch bei den berühmten Würstelständen eindecken und natürlich kühles Bier genießen. Ja, sogar das Radio, die Wiener Rafag, übertrug die Darbietungen der Gäste in alle Welt. Es war ein ganz, ganz großes Fest. Wem der Trubel zu viel ist, entflieht der Hitze aber anders. Denn wer es lauschiger oder romantischer mag, der geht in den Lainzer Tiergarten. für alle Nicht-Wienerinnen und Nicht-Wiener oder Nicht-Österreicherinnen und Nicht-Österreicher. Das klingt vielleicht nach einem Zoo, ist es aber nicht, denn es ist eigentlich ein riesiges Naturschutzgebiet. Denn im Westen der sechstgrößten Stadt der Europäischen Union gönnt man sich einen riesigen Naturpark. Da gibt es mit Wildschweinen und mit Rotwild und mit Feldhasen alles, was da sonst so da noch dazu gehört, also was man sich so vorstellt. Es gibt 18 unterschiedliche Fledermausarten, seltene Eulen kann man hier beobachten und dann gibt es Amphibien und Reptilien und was weiß ich nicht noch alles. Das war auch im Jahr 1928 nicht anders. Es ist ein Dienstag und es ist wieder einmal unerträglich heiß. Und vor allem ziemlich schwül. Deshalb haben zwei Angestellte des Naturparks eine etwas längere Mittagspause in der Hermesvilla, einem Schlösschen, das auf Kaiserin Elisabeth zurückgeht, gemacht. Es ist schon 15 Uhr, als Agathe und Leopold mit ihren Sensen und Rechen zum sogenannten Saulackenmais aufbrechen. Sie sollen dort in der Nähe des St. Veiter Tors Heu einbringen. Sie haben erst mit ihrer Arbeit begonnen, als plötzlich zwei Schüsse knallen. Und gleich danach wieder einer. Waren es jetzt drei oder vier? Naja, egal. So genau können sie es nachher nicht mehr sagen. Denn wer zählt das schon? Da werden die Kollegen von der Jagd wieder die Wildschweine dezimiert haben. Denn auch wenn man es in der Stadt immer schwierig findet, aber wir Landeier wissen, der Wildschweinbestand gehört reguliert, sonst hast du bald ein Populationsproblem und die Viecher zerlegen dir deinen schönen Tiergarten auf 1000 kleine Fetzen. Das wissen natürlich auch Agathe und Leopold und die schauen gar nicht mehr auf, als die Schüsse knallen. Doch da bemerkt Agathe plötzlich einen verbrannten Geruch. Rauch steigt ihr in die Nase. Da drüben am Waldrand, da steigt doch der Qualm auf. Es brennt, schreit Agathe und die beiden rennen zum Ort des Geschehens, einer abgemähten Wiese, wo bereits das Heu liegt. Das brennt natürlich wie der sprichwörtliche Zunder und die beiden versuchen, das Feuer zuerst mit ihren Füßen auszutreten. Agathe nimmt ihren Rechen zu Hilfe und beginnt mit der breiten Seite auf das Feuer einzuschlagen. Immer wieder versucht sie es, das Feuer so zu ersticken, naja, völlig vergeblich. Doch sie hört nicht auf, obwohl ihr der Rauch die Tränen in die Augen treibt. Da trifft ihr Rechen auf etwas Weiches. Ja, wahrscheinlich eine tote Wildsau, wird sie später aussagen. Doch der Leopold neben ihr, der erstarrt vor Schreck. Der hatte durch den Qualm gesehen, worauf Agathe mit ihrem Rechen da einschlug. Da lag die Leiche einer jungen Frau. Angekohlt, die Haare verbrannt. Die Tote starrte mit halboffenen Augen zwischen den beiden durch. Der Mund stand halb offen. Die beiden blieben erschrocken stehen. Was war hier los? Wie auf ein unsichtbares Kommando hin verdunkelte sich plötzlich der Himmel, so als würde die Nacht gleich hereinbrechen. Es begann binnen weniger Sekunden zu regnen. Ein Gewitter entlud sich plötzlich. Die beiden rannten zurück zur Hermesvilla. Dort gab es nämlich sogar einen kleinen Polizeiposten. Während die beiden Arbeiter durch die Wildnis rannten, prasselte der Regen auf sie ein. Als sie bei der Villa ankamen, hatte der Regen das Feuer bereits gelöscht. Naja, immerhin etwas. Atemlos berichteten die beiden dem Polizisten von ihrem schrecklichen Fund. Die Tote. Der Polizist ließ sich von Agathe und Leopold den Fundort der Leiche zeigen. Naja, die lag immer noch da. Naja, ein wenig nasser als vorher. Dafür nicht mehr brennend. Ach so, Haschas, denkt sich der Polizist. Das wird ein langer Tag. Wenig später spielen sich im Tiergarten Szenen wie aus CSI ab. Nur eben wie man sich CSI in den 20er Jahren vorgestellt. Also vorstellt, Trenchcoats, Herren mit Hüten und Fotokameras mit Glühbirnen als Blitz. Die Gerichtskommission ist eingetroffen und die Tatortarbeit hat begonnen. Der erste Augenschein ergibt, dass es sich bei der Toten um eine, naja, etwa 25 Jahre alte Frau handelt. Sie ist 1,62 Meter groß und 56 Kilo schwer. Kopf und Gesicht sind völlig blutbeschmiert. Todesursache waren drei Schüsse, die alle in den Kopf der jungen Frau abgegeben wurden. Zwei Kugeln hatten ihre Hände durchschlagen, als die junge Frau aus Angst vor ihrem Mörder versuchte, ihren Kopf zu schützen. Genützt hat diese instinktive Abwehrhaltung natürlich nichts. Die Projektile hatten ihre Hände durchbohrt und sind im Gesicht der Frau eingeschlagen. Um sicher zu gehen, hatte der Täter ihr dann noch einmal in den Kopf geschossen. Anschließend nahm der Mörder eine Zeitung, ein Exemplar der Neuen Freien Presse, legte diese über die Brust der Toten. Er goss etwas Benzin darüber und legte mehrere Stangen Trockenspiritus darauf. Dann zündete er diese ganze Konstruktion an, wohl in der Hoffnung, das Feuer würde die Leiche unkenntlich machen und die Tat verschleiern. Tja, leider kam das Gewitter dem zuvor. Selbst das Datum der Zeitung konnten die Ermittler noch erkennen. Sie war vom März 1928, also schon ein paar Monate alt. Deshalb wies die Tote am Kinn und am Hals sowie auf dem Oberschenkel zwar Verbrennungen auf, der Rest des Körpers war aber intakt. Selbst die Kleidung der Toten überstand das Feuer weitestgehend in Ordnung. Sonst fanden die Ermittler nicht viel. Na, keine Ausweise, keine Reisepässe, kein Schmuck. Das war ungewöhnlich, schien es sich bei der Toten doch um eine wohlhabende Frau zu handeln. Sie trug gelbe, spitz zulaufende Schuhe der Firma Montana, einem noblen Schuhhersteller aus Mailand, und auch das Kleid schien aus Italien zu stammen. So eine noble Dame hat bestimmt Schmuck getragen und den hat sich der Täter geschnappt. Einen Hinweis auf ein Sexualdelikt gab es nicht. Deshalb ist die erste Annahme der Polizei auch irgendwie naheliegend. Es handelt sich also um einen Raubmord und bei der Toten dürfte es sich um eine Italienerin handeln. Aber, naja, genaues wissen die Ermittler nicht. Also fertigen sie eine Totenmaske der Frau an, eine sogenannte Moulage. Diese Technik war damals der heiße Scheiß. Darüber haben wir in Episode 41 schon einmal kurz geredet. Da ging es um Josef Holler, der in die Brüste seiner Opfer gebissen hat. Da wurden ebenfalls Moulagen angefertigt. Nun wird aber das Gesicht der Toten abgeformt und tags darauf ist das Bild in sämtlichen Zeitungen. Wer ist die Tote? Wollen die Ermittler wissen. Ein Bild dieser Abformungen packe ich euch in den Newsletter. Darauf erkennt man gut die Brandwunden an Hals und Kinn sowie die Einschüsse im Gesicht. Und ich sag's gleich, das Bildmaterial ist nichts, was man sich gerne anschaut. So, und jetzt fällt mir gerade auf, diese Warnung hört ihr natürlich erst, wenn ihr die Bilder schon gesehen habt, weil der Newsletter ja vorher rausgeht. Tja, sorry, I guess. Dieses grausige Bild beflügelt jedenfalls die Fantasie der Wienerinnen und Wiener. Einmal ist sich ein Leser sicher, eine gewisse Käthe Müller zu erkennen. Blöd, die Kellnerin aus Fürth entpuppt sich aber als quick lebendig. Ah, blöde Geschichte. Einmal wird eine Frau aus Linz identifiziert. Warum? Nun, die ist Tänzerin und sie war schon mal in Mailand. Hoho. Erst als die Frau, die aus Linz stammt, in Essen in Deutschland ausgeforscht wird, ist klar, dass sie wohl nicht die Tote sein kann. Naja. Auch sie ist quicklebendig. Auf jeden Fall sind die Ermittlungen richtig, richtig aufwendig und das kostet in den 20er Jahren richtig viel Zeit, jemanden von Österreich aus in Essen ausfindig zu machen. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt zwar schon Telefone, aber meistens werden da Telegramme hin und her geschickt, alles ist analog und bis sich da mal was tut, naja, da vergeht schon ein wenig Zeit. Ja, und das geht so über Wochen und Monate. Hinweise von irgendwelchen Hobbydetektiven gehen ein, die Polizei muss mühsam nachforschen und alles stellt sich als kompletter Blödsinn heraus. Ich meine, ich verstehe die Leute schon, so vor der Ära, vor dem Fernsehen, dem Internet und Social Media, wie sollen sich die Leute sonst so die Zeit vertreiben? Da wäre ich auch gleich zum Ersatzermittler geworden, wenn halt sonst nichts zum Tun ist. Neben dem Kopf mit den Einschusslöchern wird auch eine Rekonstruktion des Gesichts der Toten in der Zeitung abgedruckt und sie zeigt eine sehr attraktive Frau. Mitte, Ende 20, mit zurückgekämmten Haaren, hohen Wangenknochen und vollen Lippen. Sie muss im Leben eine wirklich gut aussehende Frau gewesen sein. Schade, dass ihre Identität ungeklärt bleibt. Dabei war sie so erschänelich. Die Zahnschmerzen. Ziemlich genau ein Jahr vergeht und die Ermittler tappen immer noch im Dunkeln. ob das der Auslöser für die Zahnschmerzen des Chefermittlers Hofrat Dr. Wilder war, naja, das ist nicht überliefert. Aber der hat auf jeden Fall große Schmerzen in der Backe und geht zum Zahnarzt, einem gewissen Dr. Reisberg. Während der Arzt also im Zahn des Ermittlers rumbohrt, fällt ihm ein, dass seine Tote eine Zahnbrücke hatte. Also dem Ermittler fällt das ein, nicht dem Zahnarzt. Schließlich war er es, der ins Ermittlungsprotokoll geschrieben hat, Zitat, das gepflegte Gebiss der Toten wies im rechten und linken Oberkiefer und weiters im linken Unterkiefer je eine aus 22 karätigem Gold bestehende Brücke und innerhalb der beiden Oberbrücken je einen Ersatzzahn auf. Der Dr. Wilder hat diese Brücken fotografieren lassen und hat die Bilder an sämtliche zahnärztlichen Fachmagazine dieser Welt geschickt, in der Hoffnung, irgendein Zahnarzt würde seine Arbeit wiedererkennen und könnte ebenso einen Hinweis auf die Identität der Toten geben. Nett deppert der Ermittler. Naja, aber leider hat er Pech. Es hat sich leider eben niemand gemeldet auf diese Fotoaktion. Schade eigentlich. Und als er da in dem Behandlungsstuhl sitzt, denkt er sich, naja, das ist jetzt weit hergeholt, aber naja, ich frage einfach mal den Zahnarzt. Vielleicht kann er ihm ja irgendeinen Tipp geben und weiterhelfen. Vielleicht kennt er ja die Arbeit von irgendeinem Kollegen. Wie gesagt, das ist sehr weit hergeholt. Aber mein Gott, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ob er ihm helfen kann, eine Brücke zu identifizieren, fragt Dr. Wilder den Zahnarzt, nachdem der mit der Behandlung fertig ist. Na sicher, sagt der Arzt. Wilder stürmt ins Wartezimmer. Da findet er tatsächlich ein Fachmagazin für Zahnärzte und da drin ist wirklich eins dieser Bilder, dieser Goldbrücken der Toten abgedruckt, das eben der Ermittler selber ausgeschickt hat. Da, kennst du es vielleicht? Fragt der Ermittler den Zahnarzt. So, und die nun folgende Szene habe ich mir nicht ausgedacht, weil das wäre sogar mir zu dumm. Achtung, gut aufpassen, sowas kann sich nur in Wien abspielen. Als der Dr. Reisberg, der Zahnarzt, das Foto sieht, wird er plötzlich rot im Gesicht. Er dreht auf dem Absatz um und geht zu einem Aktenschrank. Er zieht eine Lade heraus, kramt in den Karteikarten und zieht ein rosafarbenes Papier hervor. Er legt es dem Ermittler in die Zeitschrift. Da, ihre Tote, die heißt Katharina Schäffner. Jetzt ist es der Ermittler, der auf einmal sprachlos ist und den Zahnarzt mit einem Blick anschaut, der irgendwo zwischen »Alter, geht's nur« und »Hat's die« liegen dürfte. Ja, naja, die Schäffner, also der Arzt scheint das zu bemerken, ich spiele das jetzt, ja. Ja, also die Schäffner, die war bei mir von 1921 bis 1924 in Behandlung. Wilder kann es nicht fassen. Er schaut auf die Karte. Tatsächlich. Da steht Name der Patientin Katharina Schäffner, geboren 1887, wohnhaft im Hotel Erzherzog Karl. Und dann die Diagnose und eine genaue Beschreibung der Zahnbrücken. Moment, der Ermittler stutzt beim Geburtsjahr. Damit wäre die Tote ja schon 42 Jahre alt gewesen. Geh, Herr Doktor, das kann nicht sein, sagt der Ermittler. Unsere Tote ist Mitte 20. Der Zahnarzt, ja, der wird nur ein bisschen röter. Naja, sagt er sichtlich nervös. Naja, die Kitty, naja, die war halt sehr gepflegt. Aha, per Kitty sind die beiden also. Aber der Zahnarzt ist noch nicht fertig. Naja, die hat ein bisschen davon gelebt, dass sie jünger ausgeschaut hat, als sie tatsächlich war. Sie wissen schon. Der Ermittler ist erstaunt, dass der Zahnarzt so genau Bescheid weiß. Da hat man international nach der Toten gefahndet und jetzt steht er beim Zahnarzt in dessen Ordination, die sich nur wenige Minuten vom Wiener Sicherheitsbüro entfernt befindet, und hat die Karteikarte der Toten in der Hand, ihre Identität geklärt und der Zahnarzt erklärt ihm auch noch, dass sie so jung und fesch ausgeschaut hat. Ja, warum sagen Sie das jetzt? Ja, ich habe erst jetzt von der Sache gehört, sagt der Zahnarzt. Der Ermittler überhört die offensichtliche Lüge. Der Doktor merkt, dass es eng wird. Ja, also die Katharina Schäffner, ja, die war sogar Bekannte der Familie, führt der Arzt weiter aus. Ja, die hat vor ein paar Jahren, also vor 10 Jahren ungefähr, bei meiner Schwiegermutter, die zur Untermiete gewohnt, ne? Ja, die hat dort immer Klavier gespielt. Ja, die wollte immer Tänzerin oder Schauspielerin werden. Der Ermittler wittert, dass da etwas vorgegangen sein dürfte. Der Dr. Reisberg hatte nämlich ein bisserl ein außereheliches Bandscherl mit der guten Frau Katharina. Deshalb fragt er noch einmal nach. Haben Sie sie außerhalb der Ordination gekannt? Naja, ich war mit ihr ein paar Mal im Kaffeehaus, antwortet der Zahnarzt. So einem jungen Talent, naja, dem muss man ja finanziell ein bisschen unter die Arme greifen. Sie wissen schon. Aber ich hab's jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Der Ermittler ist so zumindest erstaunt, dass ihm jetzt das hier gelungen ist und wie der Kommissar Zufall da so ermittelt. Er denkt sich, naja, der Zahnarzt wird jetzt doch nicht der Mörder sein und er rennt zurück ins Sicherheitsbüro mit seinem rosanen Zettel in der Hand. Und da beginnt er ein wenig herumzutelefonieren und er schickt Telegramme an alle möglichen Polizeiinspektionen, Gerichte, Grenzstationen und was ihm alles sonst noch einfällt. Und schon bald hat er ein ganz eindeutiges Bild, was seine Tote im Leben so gemacht hat. Hallo Kitty. Katharina Schäffner wurde am 7. Februar 1985 in Schleinbach im Weinviertel geboren. Ich habe vorher 87, glaube ich, gesagt. Oh, sorry, 85 meinte ich natürlich. Ihre Mutter arbeitete als Magd auf einem Bauernhof und vermittelte ihre Tochter an eine Kostfrau in der Steiermark. Auch über dieses Kostfrauending haben wir schon mal geredet. Die Mutter stirbt, als Katharina 14 Jahre alt ist. Die Teenagerin übersiedelt nach Wien. Sie hat einen Plan. Sie muss raus aus der Armut, egal wie. Sie gibt ein Zeitungsinserat auf, in dem sie sich als Schauspielschülerin ausgibt, die einen Mäzen sucht. Naja, da Kitty wirklich fesch ausschaut, wird sie auch bald von den Herren gefördert. Sie wird außerdem Sitzkassierin im Café Fin de Siècle, also Fin de Siècle, so glaube ich es. Also das französische Wort für Jahrhundertwende halt. Einem Etablissement, das gerne von wohlhabenden Herren frequentiert wird. Dort lernen sie einen Wiener Kunstmaler kennen, dessen Modell und Muse sie wird. Der nimmt Katharina, die sich mittlerweile nur noch Kitty nennt, mit nach London. Dort verbringt Kitty 7 Jahre in der feinen Londoner Gesellschaft und sucht sich ihre Verehrer nach deren Spendierfreudigkeit aus. Schon bald besaß sie in Hampstead eine luxuriöse Villa und konnte sich einen Stall für Rennpferde leisten. Da war Kitty gerade einmal 29 Jahre alt. Ja, nicht schlecht für eine Bauerntochter aus Schleinbach an der Nordbahn, würde ich sagen. Aber dann, naja, ihr ahnt es schon, dann kam es zu so einem kleinen weltpolitischen Malheur, das man gemeinhin als Erster Weltkrieg bezeichnet. Und als Bürgerin einer feindlichen Nation musste Kitty heim ins Kaiserreich der Habsburger. Während der Krieg tobte, versuchte Kitty ihre Masche mit den reichen Playboys noch in Berlin abzuziehen. Aber die waren wohl damit beschäftigt, sich an der Front über den Haufen schießen zu lassen. Also musste sie doch nach Wien zurückkehren. Aber irgendwann, naja, da war der Krieg vorbei. Die Habsburger waren fort und die übrig gebliebenen Playboys kehrten nach Hause zurück. Auch der Dr. Reisberg, der Zahnarzt, war darunter. Der hat nämlich nicht nur in Kittys Zähnen gebohrt. 2 Jahre lang ließ sich die hübsche Frau vom Zahnarzt aushalten. Danach ging Kitty lieber an die Riviera. Dort lernte sie einen gewissen Dr. Wilhelm Weil kennen. Der war als Direktor der Banca Commerciale in Triest mehr als nur wohlhabend. Der war richtig gestopft, wie wir sagen. Kitty lebte in Saus und Braus mit dem 60-Jährigen. Sie wurde mit Schmuck und Pelzen überhäuft. Aber im Jahr 1926 war es an der Zeit für Kitty weiterzuziehen. In manchen Quellen wird behauptet, der Herr Bankdirektor wäre gestorben. Er hätte einen Schlaganfall gehabt, also er hätte einfach die Pauschen gestreckt. Aber das scheint so nicht zu stimmen. Denn Kitty lernte einen neuen Liebhaber kennen. Ihre Liaison mit dem Bankdirektor hatte sich ausgezahlt. Sie hatte ein ordentliches Vermögen in italienischen Lira angespart. Da lernen sie in einer Bar in Triest einen neuen Herrn kennen. Der Herr Braun. Ganz klassisch lernt Kitty ihn kennen. Der Kellner brachte der Dame im Namen des Herrn an der Bar ein Getränk. Als Kitty dem edlen Spender zublinzelte, erschien der schamsprühende Herr am Tisch und fragte völlig galant, ob er neben ihr Platz nehmen dürfe. Andreas Fellner von Feldeck, stellte sich der Mann vor und küsste ihre Hand. Baron Fellner von Feldeck, stellte sich der Herr noch einmal vor. Er entstamme einem Gutsherrengeschlecht aus Ungarn, erzählte der vorige Herr. Der sah sensationell gut aus. Naja, wie man sich so einen altungarischen Gutsherrenadligen vorstellt. Mit pomadigem Haar, mächtigem Schnauzbart, einem Schuss Balkanblut und diesem Glanz, den nur ein Offizier des untergegangenen K&K-Reiches verströmen kann. Kitty war begeistert. Das war der Mann ihrer Träume. Und noch dazu ein Baron, ein echter Adliger aus Ungarn. Ma und gut schaut der an aus. Super. Sie war blitzverliebt. Die beiden verbrachten die Nacht miteinander und die folgenden Tage und Wochen und Monate. Der Herr Baron Andreas Fellner hatte sie verzaubert. Da war es auch kein Problem, dass er sich von Kitty ein bisschen Geld borgen konnte. Er hatte nämlich eine todsichere Geschäftsidee. Der Herr Graf, Baron oder Freiherr von Stuhl-Weißenburg in Ungarn hatte eine Vision. Er arbeitete an einem internationalen Hotelführer, in dem sämtliche Beherbergungsbetriebe in ganz Europa verzeichnet sein sollten, gegen eine saftige Gebühr, versteht sich. Tja, hätte Kitty damals schon Internet gehabt, sie hätte nur Guide Michelin googeln müssen, um zu erfahren, dass es sowas schon seit fast 30 Jahren gab. Naja, denn wie sich herausstellen sollte, war der Herr Freiherr ebenso wenig Baron, wie er Graf war, er war einfach ein Herr Fellner aus Stuhl-Weißenburg. Noch dazu ein Herr Fellner ohne Geld. Kitty war dennoch begeistert. Sie hatte nur eine Bedingung. Sie würde all ihr Geld in den Reiseführer stecken, aber der Herr Herzog von und zu, der müsse sie im Gegenzug heiraten. Andreas Fellner von Feldeck schlug sofort in den Handel ein. Und im Jahr 1926 läuteten die Hochzeitsglocken. Die beiden schönen Menschen waren verheiratet und das Glück war perfekt. Nur leider nicht lange, denn Kitty schrieb immer trauriger klingende Briefe an ihre Freundinnen in Wien. »Ich bereue bereits, diesen Schritt getan zu haben«, bedauert sie nach nur wenigen Wochen. »Er verschwendet mein Vermögen und schlägt mich obendrein.« Nach der Hochzeit wohnen die beiden in Ungarn, in Budapest, in der Ötvösstraße 48, einem alten Mietshaus. Andreas hatte behauptet, das Haus gehöre seiner Familie. Tja, es stellt sich raus, seine Familie musste es verkaufen und der neue Besitzer hatte der Familie eine Notwohnung im Erdgeschoss zugestanden. Da saßen sie nun in einem Massenquartier, die ganzen verarmten ex-ungarischen ehemaligen Landbesitzer. Na super. Dazu kommt die Gewalt des feinen Herrn Fellner. Der ist nämlich für seine zornige Art berüchtigt. In Prag hat er während des Krieges einmal auf der Brücke einen tschechischen Soldaten beim Kragen gepackt und in die Moldau geworfen, weil er den österreichisch-ungarischen Offizier nicht standesgemäß gegrüßt hatte. Seine Frau wirft er nicht in den Fluss, aber er schlägt sie. Und wenn sie im Restaurant zu streiten beginnen, dann wirft er ihr schon mal eine Palatschinke auf den Kopf. Kitty reicht's. Sie zeigt ihren Mann an, wegen Betrug und Defraudation. Zitat: Ich habe Andreas Fellner 1926 in Triest kennengelernt. Ich wohnte dort in sehr auskömmlichen Verhältnissen und besaß ein sehr bedeutendes Vermögen. Fellner machte mir den Hof und erzählte, dass er ein sehr einträgliches Reklameunternehmen leitete, einen Hotelalmanach, der in 5 Sprachen erscheine. Er verstand es, dass all seine Angaben falsch waren. Ich kam zu der Erkenntnis, dass ich einem Betrüger zum Opfer gefallen war. Deshalb sehe ich mich gezwungen, Anzeige gegen ihn wegen Betrugs und Defraudation zu erstatten. Tatsächlich dürfte Andreas seine Kitty um mehrere 100.000 Lira gebracht haben. Wie viel das in heutigem Geld ist, kann ich euch leider nicht sagen, aber das Vermögen dürfte schon beträchtlich gewesen sein. Außerdem reichte Kitty eine Scheidungsklage ein. Die geplante Enterbung des Gemahls war für den 23. Juli 1928 angesetzt. Blöd nur, dass Kitty nur eine Woche davor leider umgebracht wurde. Na, wenn das keine Zufälle sind. Die Mörderjagd. Die Wiener Kriminalpolizei, na, die hat jetzt etwas, das sich, naja, das man neudeutsch wohl als Field Day bezeichnet. Die haben jetzt richtig Spaß, ne? Die wissen, der Andreas Fellner ist der Mann. Er hat seine Frau umgebracht, damit er restliches Vermögen erben kann. Geld hatte die Kitty zwar nicht mehr viel, aber eine enorm wertvolle Kollektion an Pelzen und Schmuck. Na, da passte ein gewaltsamer Tod ja perfekt. Doch die Ermittler recherchieren weiter und finden bald Ungeheuerliches. Der Andreas Fellner hat als Hofsekretär Freiherr Fellner von Feldeck, eine Salzburger Hotelierstochter, ein Schmuckstück im Wert von 30.000 Kronen entwendet. Er wurde daraufhin zu 2,5 Jahren schwerem Kerker verurteilt und des Landes verwiesen. Außerdem wurde gegen den feinen Herrn Baron wegen Waffen- und Kokainschmuggel ermittelt. Von wegen Hotelalmanach. Naja, ein internationaler Haftbefehl wurde ausgestellt. Und tatsächlich dauert es nicht lange, bis ein gewisser Freiherr Andreas Fellner von Feldeck, der gar keiner war, aufgespürt wurde. Der Mann war in Abbazia in Italien. Falls euch das nichts sagt, ist das auch kein Wunder. Der Ort heißt heute Opatia und befindet sich in Kroatien. Und wenn ihr noch aus der Kaiserzeit stammt, dann kennt ihr den Ort unter St. Jacobi. Dort ist also der feine Herr Nicht-Baron und Kokainschmuggler abgestiegen. Die Polizei nimmt ihn fest und seine Reisebegleitung sicherheitshalber auch gleich. Dabei handelt es sich nämlich um eine gewisse Gertrude von Koch aus Hamburg und ihre 8-jährige Tochter. Ein Kriminalbeamter aus Wien ist bei der Operation dabei. Als Fellner im Wachzimmer der Polizeipräfektur in Italien sitzt, kommt es zu folgendem Dialog zwischen ihm und dem österreichischen Ermittler. Sind Sie der Fellner Andreas aus Budapest? Ja. Verheiratet? Ja. Oder verwitwet? Hä? Wieso verwitwet? Wann haben Sie zuletzt Ihre ermordete Frau gesehen? Also wirklich, man kann vor diesem Meisterstück der Verhörkunst gar nicht anders als applaudieren. Also diese direkte Wiener Art, es ist Einfühlungsvermögen, jemandem mitzuteilen, dass seine Frau tot ist. Also es ist wirklich ein Lehrstück. Ich finde, dieser Dialog sollte in den Polizeihandbüchern und in den Lehrbüchern für Kriminalistik bis heute drinnen stehen, wie man es richtig macht. Die nächste Frage lautet: Wo haben Sie sich am 17. Juli 1928, dem Tag des Mordes an Ihrer Frau, aufgehalten? Puh, na, der Andreas, der schluckt einmal. Ja, wo soll er gewesen sein? Hier in Italien war ich. Die Gräfin kann das bezeugen. Er winkt zu der blonden Begleiterin aus Hamburg. Wie sich herausstellt, sind die beiden nämlich schon seit über einem Jahr zusammen. Wohl auch, weil sie über ein stattliches Kapital verfügt, also die Frau Gräfin aus Hamburg. Ja, ich kann das bezeugen, dass wir in Italien waren, sagt die Frau. Lügen's nicht, sagt der Beamte und zieht ein Telegramm aus der Tasche. Es kommt von der Grenzbehörde und bestätigt, dass ein gewisser Andreas Fellner in der Nacht vom 16. bis 17. April aus Italien kommend nach Österreich eingereist ist. Also in der Mordnacht. Aber die Frau Gräfin legt plötzlich Quittungen vor, die etwas anderes belegen. Die beiden waren im gesamten Juli 1928 tatsächlich in Italien unterwegs. Fellner hatte sich ein Auto gemietet, einen Fiat, und war damit am 17. nach Venedig gefahren. Kurz vor Venedig hatten sie einen Unfall. Fellner musste einem Fuhrwerk ausweichen und knallte mit dem Wagen gegen einen Baum, wobei er sich die Nase brach. Tja, Sicherheitsgurte gab es damals nämlich noch nicht. Die Gräfin und die Tochter, die kamen mit leichten Abschürfungen davon. Tatsächlich gibt es sogar noch eine Rechnung vom Arzt, der den Zinken von Andreas wieder gerade gerichtet hat. Der Ermittler staunt. Er hält dem Mordverdächtigen das Telegramm der Grenzbehörde unter die Nase. Aber da steht, dass sie eingereist sind, am Mordtag. Fellner schaut sich das Telegramm noch einmal genauer an. Und da weist er den Ermittler auf eine ungarische Eigenheit hin. Eingereist ist eine Person namens Andreas Fellnerne. Und mit der Endsilbe ne meint man in Ungarn eine Frau. Nicht Andreas Fellner ist nach Österreich eingereist, sondern Kitty, die Frau Andreas Fellner. Ja, das waren noch Zeiten, als Frauen noch nicht einmal eigene Namen hatten. Was? Großartig. Scheiße. Die Ermittler wissen nun wenigstens, dass Kitty am Tag ihres Todes mit dem Expresszug von Italien nach Wien gereist ist. Aber verdammt, den Mordverdächtigen müssen sie laufen lassen. Ein stichfesteres Alibi gibt es ja eigentlich nicht. Wieder alles von vorne. Der fesche Gustl. Also, ich möchte echt nicht in der Haut dieses Ermittlers stecken. Da fährt er extra nach Italien, um den Mörder zu verhaften und dann so eine Scheiße. Hat der Knilch ein Alibi? Naja, was bildet er sich eigentlich ein? Etwas zerknirscht beschließt der Polizist, nach Triest zu fahren. Wie sich nämlich herausstellt, war das die letzte bekannte Bleibe von Kitty. Dort war sie in einem Hotel untergekommen. Und dort hat sie noch einige Koffer, die der Polizist jetzt untersucht. Hier muss doch etwas sein. Im Fall neben teuren Pelzen und erlesenem Schmuck bündelweise glühender Liebesbriefe der Verehrer von Kitty entgegen. So richtig schmalztriefendes Zeug ist da dabei. Die schmalzigsten und peinlichsten sind unterzeichnet mit Dein Gustl. Ein Absender, der lautet auf Gustav Bauer aus dem Rabensteig 1 im 1. Wiener Gemeindebezirk. An sich ist das nicht ungewöhnlich, schließlich hatte Kitty wohl mehrere Liebhaber gleichzeitig und schwülstige Liebesbriefe, naja, die weisen jetzt einmal noch auf gar nichts hin. Aber da fällt dem Beamten ein Telegramm in die Hände. Zitat: Erwarte dich freudigst, Drahte Ankunft, dein Gustl. Mit Drahten ist gemeint, dass Kitty ein Telegramm schicken soll, wenn sie da ist. Das Telegramm ist am 16. Juli 1928 in Wien aufgegeben worden, also einen Tag vor dem Mord an Kitty, und Gustav wollte sie vom Bahnhof abholen. Er wäre damit, wenn schon nicht der Mörder, zumindest der Mensch, der sie als letztes lebend gesehen hat. Der Ermittler fragt nochmal zur Sicherheit bei der Rezeption bei dem italienischen Hotel nach, ob man dort einen Herrn Bauer kennt. Ja, tatsächlich, der hat sich als Doktor Bauer ins Gästebuch eingetragen. Na klar, eine Wikiti kriegt man nicht ohne Titel. Wir sind immerhin noch schließlich in Österreich. Also eigentlich sind wir in Italien, aber ihr wisst schon, wenn es um Österreicher geht, da braucht man einen Titel, ist ja klar. Anscheinend hat Gustav sie mehrfach besucht. Tatsächlich können sich auch die Hotelangestellten an den Mann erinnern. Der war nämlich, erratet es schon, der war nämlich auffallend gut gekleidet, hatte pomadiges Haar und einen mächtigen Schnurrbart. Er merkt also, auf welchen Typ Männer die Kitty gestanden hat. Da ist eindeutig ein Beuteschema zu erkennen. Das ist der Durchbruch, freut sich der Kommissar und besteigt den Eilzug zurück nach Wien. Doch der Herr Bauer, naja, der ist in der österreichischen Hauptstadt nirgendwo zu finden. Wie sich herausstellt, arbeitet er für einen Gold- und Juwelengroßhandel. Na, wie passend. Wie sich aber später herausstellt, verkauft Bauer lediglich vergoldete Bleistifte. In seiner Wohnung finden die Beamten den Herrn Bauer auch nicht. Die hat er im September 1927 um 12.000 Schilling gekauft. Das wären heute etwa 55.000 Euro. Sau billig, die Wohnungen damals. Aber das Kaufdatum erweckt dann doch irgendwie Interesse. Er hat auf einmal Geld gehabt, einen Monat nachdem Kitty tot war. Komisch. Wie die Ermittler herausfinden, hält sich Bauer aktuell in Berlin auf. Wieder wird ein Haftbefehl erlassen und Bauer in Berlin festgenommen und mit dem Zug nach Wien verfrachtet. Vor den Ermittlern steht ein paar Tage später wirklich ein fescher Mann. Gepflegte Kleidung, schwarzer Schnurrbart, Pomade im Haar. Als er ins Wachzimmer geführt wird, verbeugt sich der Mann vor den Ermittlern. Die sind solch ein Schauspiel gar nicht gewohnt. Normalerweise protestieren und schreien ihre Gäste hier eher. Na sicher habe er Kitty gekannt, aber zuletzt kaum noch gesehen. Immerhin war sie ja seit mehr als 2 Jahren verheiratet, gibt Gustav an. Aber er habe schon eine intime Beziehung mit ihr gepflegt, als er sie im Sommer 1921 in Meran kennengelernt hat. Sie habe sich im Juli 1928 plötzlich wieder gemeldet. Da wollte sie nach Wien kommen, aber er habe abgelehnt, so Bauer. Ha, jetzt haben wir dich, denkt sich ein Beamter und legt das Telegramm auf den Tisch, in dem Bauer Kitty erklärt, er werde sie genau zu diesem Tag abholen. Ab da beginnt Bauer, sich in Widersprüche zu verstricken. Ja, die Kitty hätte das Treffen aber kurzfristig abgesagt und außerdem sei er mit einer anderen Dame beisammen gewesen. Ja, blöd nur, Bauer besaß eine Waffe, eine Browning im Kaliber 6,35 mm. Mit genau so einer Waffe wurde Kitty erschossen. Die habe er für sich selbst gekauft, er habe versucht, sich zu erschießen, weil die Geschäfte so schlecht liefen. Aber er habe es nicht fertiggebracht, deshalb hat er die Waffe im Park in ein Gebüsch geworfen. Die Beamten gehen nachschauen. Natürlich liegt da im Gebüsch keine Pistole. Die Ermittler finden bei Bauer eine Rechnung über Trockenspiritus. Genau jenes Fabrikat, mit dem versucht wurde, die Leiche von Kitty anzuzünden. Ja, den habe er für sein Reisebügeleisen gebraucht, um seine Anzüge in Ordnung zu halten, wird Bauer später erzählen. Im Juli 1928, nach Kittys Tod, hat Bauer wertvolle Pelze an Kürschner verkauft und im März noch mehrere Stücke zur Versteigerung ins Dorotheum gebracht. Außerdem sagt ein Taxifahrer aus, dass er Gustav Bauer und Katharina Kitty Schäftner am Tag des Mordes zum Leinzer Tiergarten brachte. Ja, schaut nicht gut aus für den Gustav. Aber der Gustav, der greift zu einer Taktik, die ja, immer wieder mal funktioniert bei der Polizei. Er gibt immer nur genau das zu, was er zugeben muss. Irgendwann sagt er dann, naja, also eigentlich hätte er ja die Kitty gar nicht getroffen in Wien, weil sie hätte das Treffen abgesagt. Die Ermittler können ihm nachweisen, dass das nicht stimmt, siehe die Aussage vom Taxifahrer. Daraufhin sagt er, ja, er hat sich schon mit der Kitty getroffen, aber sie waren im Tiergarten nur spazieren. Sie hat sich daraufhin mit einem Unbekannten getroffen und er hat sie dann aus den Augen verloren. Und. Also er macht so eine Strategie, die den Beamten einfach es immer schwieriger macht, ihm irgendwas nachzuweisen, weil sie jedes Mal eine andere Lüge von ihm quasi debunken müssen. Ja, und das geht halt unter gewissen Umständen. Kann das schon gut ausgehen. Aber ich würde jetzt nichts spoilern. Egal. Die Indizienlage ist erdrückend. Die Ermittler haben ihren Mörder. Vielleicht. Der Prozess. Die Anklageschrift gegen Bauer umfasst 77 Seiten. Er soll Kitty aus Habgier ermordet haben, um sich selbst über Wasser zu halten. Gleichzeitig soll er Schmuck und Pelze dafür verwendet haben, die zahlreichen Damen zu beschenken, mit denen er Affären pflegte. So tauchten Schmuckstücke von Kitty im Besitz mehrerer Damen auf. Manche seiner Liebhaberinnen gaben Bauer sogar Alibis, die sich aber leider alle als falsch herausstellten. Bauer leugnet alles und hat für jedes Indiz eine Erklärung, auch wenn sie abenteuerlich ist. Er leugnet immer alles weg und kommt mit noch wilderen Geschichten daher. Ja, aber so kommt auch der Prozess nicht weiter. Es gibt zwar Indizien, aber so richtige Beweise gibt's nicht. Da beschließt der Richter, einen Lokalaugenschein zu machen und Bauer eine Falle zu stellen. Die ist so gefinkelt, da müsst ihr jetzt genau aufpassen. Ja? Also kurz die Szene. Der Richter, der Verteidiger und der Staatsanwalt reisen mitten im Winter in den Leinzer Tiergarten. Da stehen sie vor dem Tor. Der Vorsitzende räuspert sich und stellt eine Frage, ja, die würde den Prozess jetzt sofort beenden, denn der Angeklagte würde sofort einknicken und der Fall wäre gelöst. Und die Falle, pass auf, die schnappt jetzt zu. Ich hoffe, ihr seid bereit. Aufpassen. Er sagt zum Angeklagten, und jetzt, Herr Bauer, zeigen Sie uns bitte den Tatort. Auch das eine Meisterleistung der Ermittlungskunst. Ja, der Herr Bauer, der ist leider schlau genug, die Falle zu erraten. Und er sagt, ja, wie soll denn das gehen? Ich kenne ja den Tatort nicht. Ich war ja nie hier. Tja, damit ist auch der Lokalaugenschein beendet. Und dann nimmt der Prozess noch eine interessante Wendung. Der Verteidiger von Bauer schafft es sogar, einen Doppelgänger zu finden. Einen Wirt aus Wien, der genau so aussieht wie der Angeklagte. Es handelt sich um einen gewissen Josef Wojwoda. Nun, wir können nun also sagen, ob es wirklich Bauer war, der angeblich am Tatort von Augenzeugen gesehen wurde, wenn es sich doch genauso gut um den Josef Wojwoda, den Kaffeehausbesitzer, den ich soeben aus dem Hut gezaubert habe, handeln könnte. Ich weiß ja nicht, wie ihr da entschieden hättet, aber die Geschworenen, ja, die hat das, diese Vorstellung auf jeden Fall überzeugt. 7 stimmten zwar für Mord, aber 5 dagegen. Damit war das Urteil nicht eindeutig, und Bauer wurde sofort enthaftet. Naja, nicht gleich, denn als der Freispruch verkündet wurde, formierte sich spontan ein Lynchmob vor dem Gericht, der Bauer selbst an der nächsten Laterne aufhängen wollte. Also blieb Bauer noch eine Nacht in der Zelle und wurde erst am nächsten Tag im Morgengrauen in seine Wohnung gebracht. Gustav Bauer wurde am 17. Juli 1932, 4 Jahre nach dem Mord an Kitty, von seiner Mutter gefunden. Er hatte sich in der Wohnung in der Spiegelgasse am Türstock in der Küche erhängt. Er hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er seine Unschuld beteuerte. Aber die Vorverurteilung habe es ihm unmöglich gemacht, noch einmal geschäftlich Fuß zu fassen. Wenn ich heute freiwillig in den Tod gehe, so kann ich nur wiederholen, was ich schon 100-mal wiederholt habe. Ich bin unschuldig. Damit gilt der Mord an Katharina Schäfter bis heute als ungeklärt. Nachwirkungen. Beppo Beierl beschreibt in seinem Buch »Die bösen Buben von Wien«, wie der Fall Bauer später im Völkischen Beobachter als jüdische Verschwörung dargestellt wurde. Bauer war Jude, wie auch sein Verteidiger. Bauer sei nur davon gekommen, weil es dem jüdischen Verteidiger gelungen sei, die Geschworenen zu verwirren. Tja, so schuf man damals alternative Fakten. Wer den Fall noch einmal genauer nachlesen möchte und wirklich sämtliche Details in sich aufnehmen möchte, es sind wirklich absurde Geschichten dabei, die habe ich aber jetzt weggelassen, weil das würde sonst hier den Rahmen sprengen. Dem empfehle ich Marek Matuschka und Co. Kriminalfälle der Ersten Republik von Wolfgang Kudonowski. Darin sind auch einige Liebesbriefe nacherzählt und abgedruckt. Die sind wirklich lesenswert. Einen möchte ich euch vortragen. Kitty schrieb an Gustav Bauer. Mein Herzensputzi, Glück und Zufriedenheit hast du mir mit deinem gestrigen Besuch gebracht. 5 Stunden warst du nur bei mir. Gern hätte ich dich die ganze Nacht an mein Herz gedrückt. Sollte ich einmal aus dem Leben scheiden, sei versichert, mein letzter Gedanke gehört dir. In Liebe und Anhänglichkeit, dein Ketterl. Ob Kitty alias Ketterl wirklich als letzten Gedanken Gustav hatte, wird man nie sagen können. Aber die Moulagen ihres letzten Moments, die gibt es heute noch und die könnt ihr euch im Wiener Kriminalmuseum anschauen. Klugschiss zum Schluss. Leichen verbrennen. Aus der guten alten und beliebten Serie »Wie werde ich zum perfekten Verbrecher?« wollen wir uns heute etwas widmen, das dem Mörder des heutigen Falls nicht gelungen ist, nämlich eine Leiche zu verbrennen. Ja, um es jetzt ganz, ganz kurz zu machen, das ist eine richtig blöde Idee, wenn ihr nicht über das entsprechende Equipment verfügt. Denn wie alle wissen, die schon mal versehentlich in den Ofen gegriffen haben, so ein menschlicher Körper, der brennt zum Glück überhaupt nicht gut. Da braucht es schon mehr als ein bisschen Trockenspiritus, wie in unserem Fall. Und selbst wenn man einen Körper in Benzin tränkt, bringt das noch nicht viel, weil die Temperaturen einfach nicht ausreichen, ihn zu zersetzen. Dazu braucht es nämlich etwa 900 bis 1200 Grad. Und selbst bleiben dann nach 90 Minuten bei 1200 Grad immer noch die Zähne übrig. Aber so eine verbrannte Leiche kann die Arbeit der Ermittler erschweren, aber auch Hinweise geben. Stich- oder Schussverletzungen, die bereits vor dem Feuer für den Tod des Opfers gesorgt haben, ja, also die sind ja auch im Fall einer Verkohlung wirklich leicht feststellbar. Also sowas kann man einfach nicht verschleiern, indem man die Leiche anzündet. Das ist Blödsinn. Schwieriger wird's, wenn die Ermittler zum Beispiel Würgemale erkennen sollen und die Leiche zu verkohlt ist. Da muss man dann schon nach Einblutungen oder Knorpelverletzungen schauen. Das erklärt übrigens die Andrea Berslanovic, die ist vom Fachbereich Forensische Gerontologie an der Medizinischen Universität Wien gegenüber der APA. Bei der Identifizierung von verkohlten Leichen, deren Gesicht nicht mehr erkennbar und Fingerabdrücke nicht mehr vorhanden sind, müssen oft Verwandte Schmuck oder Kleidung wiedererkennen. Außerdem werden alte Röntgenaufnahmen beim Zahnarzt zum Vergleich genommen. Das ist so ähnlich, wie unser heutiger Fall gelöst wurde. Aber auch das wird sich bald ändern, denn Forschern aus den USA ist es gelungen, selbst aus stark verkohlten Leichen noch DNA-Material zu extrahieren. Bei der Untersuchung müssen Gerichtsmediziner noch vorsichtiger vorgehen als bei dem normalen Toten, aber so eine Leiche bröselt auch nicht unter den Händen weg, wie man das vielleicht aus Filmen kennt. Die Feststellung des Todeszeitpunkts bei Verbrennungen ist komplizierter als bei normalen Leichen, weil die Totenstarre tritt normalerweise nach einer gewissen Zeit ein und wird aber im Fall einer Brandleiche durch die sogenannte Fechterstellung verfälscht. Diese Stellung entsteht durch das Zusammenziehen der Muskulatur bei verbrannten Leichen. Als Beispiel für die Fechterstellung, ich glaube, ich könnte euch den Ötzi vorstellen. Der hat diese charakteristische Stellung wie so olympische Fechter, daher auch der Name. Auch Totenflecken sind bei starker Verkühlung nicht mehr erkennbar, jedoch meist an der vom Feuer abgewandten Seite noch sichtbar. Also, um es kurz zu machen, einen Mord zu vertuschen, indem man die Leiche anzündet, wirklich blöde Idee. Also mal davon abgesehen, dass Mord an sich schon mal eine blöde Idee ist, weil Morde werden so 90% oder so aufgeklärt, also die Chance, dass ihr überhaupt noch mit davon kommt, es ist kompliziert. Nur so ein Tipp von mir, lasst das einfach. Ja, und das war sie, die 62. Episode von Mörderisches Österreich über die Tote im Lainzer Tiergarten. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Nathalie, Eva, Bianca, Björn, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Jaulustus, Bianca, Bernd, Lara, Martin, Natascha, Johannes, Ingmar, Juliana, Daphne, Thomas, Chris, Bernhard, Annemarie, Petra, Hachi, Anna, Monika, Philipp, Diana, Iris, Kilian, Magda, Elisabeth, Axel, Josef, Conny, Stefan, Barbara und Carina, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter und Mittäterin sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das auch ganz ohne Werbung. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es ziemlich grausliche Fotos von der Moulage und auch Fotos von der Leiche. Sorry, ja, tut mir leid, aber ja, ich habe euch gewarnt im Nachhinein. Ja, nochmal sorry. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Und wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir einen Hinweis auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es eine Mailadresse namens mösterreichpodcast@gmail.com, an die könnt ihr euch auch wenden. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Das geht mit schwarzer Technomagie, da bin ich mir sicher. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf hoher See funktioniert und ich stelle meist dumme und oder unpassende Fragen. In der letzten Episode ging es zum Beispiel darum, was man macht, wenn man vor Marokko von 7 Meter hohen Riesenwellen quasi fast an Bord zerschellt wird, das Segel reißt, der Motor ausfällt und was sonst noch alles schief gehen kann. Und wie gesagt, ich mache sehr unpassende Witze meist dazu. Hört euch das an, es soll ganz lustig sein, habe ich gehört. Steuerfrau, der Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall dort, wo ihr die besten, also nur die besten Podcasts hören könnt, also eigentlich überall, ist egal. Ihr könnt es einfach auf mörderisch.simplecast.com vorbeischauen, da könnt ihr auch gleich euren Podcast-Player auswählen. Außerdem gibt es jetzt ein Instagram-Konto, aber das ist eigentlich auch nur mehr so der Kater Caramello-Fan-Kanal. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr mir folgt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis in 2 Wochen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.